Ja, guten Morgen von mir. Ich möchte mit einer kleinen Umfrage beginnen und euch mal fragen, wer von euch denn ein Auto hat. Bitte einmal die Hand hoch. Die meisten, ne? Das hat sich auch vermutet. Fast alle außer ich und außer wir. Ja, aber wir mieten auch ab und zu eins. Ja? Und vielleicht seid ihr auch manchmal unterwegs mit dem Auto in eine Gegend, wo ihr euch nicht so gut auskennt. Und dann kommt ein wichtiges Gerät in Einsatz. Kurz gucken, ob das noch funktioniert. Ja, genau. Danke für die Erinnerung. Genau, da kommt ein wichtiges Gerät in Einsatz. Welches? Das Navi, genau, ein Navigationsgerät. Ja, es ist heutzutage fast gar nicht mehr ohne denkbar. Ja, früher waren wir mit Karte unterwegs, heute geben wir wieder Ziel ein und zack, sind wir dort. Ja, was muss ich denn alles machen? Ich gebe das Ziel ein, folge dann der netten Stimme, die mir sagt, wo es lang geht, und ich erwarte auch, dass die angegebene Route mir zum Ziel bringt. Ja, das ist auch das Ziel und der Sinn. Meistens funktioniert's. Oder? Auch wenn es manchmal zu schlechten Überraschungen kommen kann. Ja, entweder habe ich das Ziel schlecht eingegeben, falsche Postleitzahl, aber gleicher Ort. Ne? Manchmal gibt's auch sowas. Oder es gibt eventuell eine Baustelle und dann muss ich einen Umweg fahren. Oder, was bei mir auch manchmal oft vorkommt, ich habe die Anweisungen vielleicht schlecht verstanden. Bitte rechts, die nächste rechts abbiegen. Ja, welche nächste? Jetzt rechts abbiegen oder die nächste rechts abbiegen? Ja, es ist manchmal nicht mehr so klar. Und manchmal kann es zu Problemen kommen. Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist, was ist denn dein Ziel in deinem Leben? Welchen Stimmen oder welche Stimme oder welchen Stimmen gehst du nach? Und was ist deine Erwartung? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Nach einer längeren Pause steigen wir wieder in unsere Predigtreihe im Philipperbrief ein. Ein Brief, der auch Freundenbrief genannt wird, aber auch ein Brief der Freude, gerade weil Christus eine zentrale Rolle spielt. Ja? Und das ist ganz, ganz interessant. In diesem Philipperbrief sehen wir, dass in jedem Kapitel Paulus ein anderer Aspekt von Christus betont. Und als Einstieg möchte ich euch da einen kurzen Einblick geben. Philipperbrief, wir sehen zuerst im Kapitel 1, Vers 21, da lesen wir, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also Christus, das sagt Paulus, Christus ist mein Leben. Dann, im zweiten Kapitel, sehen wir im Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus war. Also Jesus soll mein Vorbild sein. Jesus ist mein Vorbild. Das sagt Paulus. Und dann geht's weiter. Das werden wir auch noch heute lesen. Kapitel 3, Vers 14. Jesus ist mein Ziel. Das hat uns Daniel vorher vorgelesen. Und als viertes, Kapitel 4, Vers 13, lesen wir, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Jesus Christus ist meine Kraft. Das fand ich so schön zu sehen in diesem Philipperbrief. In jedem Kapitel wird ein anderer Aspekt von Christus betont und insgesamt ist Christus so wichtig für mich. Christus ist mein Leben. Christus ist mein Vorbild, mein Ziel und meine Kraft. Also alles. Das letzte Mal hatten wir den ersten Teil des Kapitel 3 gesehen. Dort geht es darum, nicht auf menschliche Vorzüge zu bauen. Wir werden nicht durch das Gesetz oder durch gute Taten gerettet und können uns nicht Selbstgerechtigkeit erschaffen. Wir sollten uns weder unsere Herkunft noch unsere Volkszugsgehörigkeit oder unsere Fähigkeiten oder menschliche Anstrengungen rühmen. Allein in Christus sollten wir uns rühmen, da wir ihm gehören. Er allein hat die Macht über den Tod, hat ihn überwunden und wird durch diese Kraft die Seinen aus dem Tod auferstehen lassen. Deshalb ist er es wert, dass wir seinem Beispiel folgen und ihm für und mit ihm leiden. Darum ging es zusammengefasst in den ersten Versen des Kapitel 3. Ja, und kurz auch vorher bis im Vers 11 geht es dann auch um die Auferstehung. Wir steigen jetzt ab Vers 12 und lesen zunächst bis Vers 16. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten strecke, mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Als Paulus im Laufe seines Lebens unterwegs nach Damaskus war, auf dem Weg nach Damaskus, hat er da eine besondere Begegnung gemacht, die sein Leben radikal und für immer ändern musste. Er wurde von Jesus Christus, den er verfolgte, ergriffen. Jesus erschien ihm und nahm ihn sprichwörtlich in seinem Besitz. Das können wir unter anderem im Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 6 lesen. Es gibt aber noch weitere Stellen. Dies war Gottes Ruf in die Beziehung zu ihm. Und diese Bekehrung galt als Grundlage für sein weiteres Leben. Das ist der Grund, warum er dem Ziel nachjagt, Christus ähnlich zu werden. Christus ähnlich zu werden. Das ist sein Ziel. Und warum? Weil er Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit ganz persönlich erlebt hat. Ist er bereit, ihm zu dienen und Christus nachzugehen? Dieses Ziel der Vollkommenheit ist während des irdischen Lebens unerreichbar. Und das weiß Paulus auch. Aber umso mehr freut er sich, bei Christus in der Herrlichkeit zu sein und tut schon hier auf Erden alles, um diesen Preis des ewigen und himmlischen Lebens zu ergreifen, wo er endlich einen christusähnlichen Leib bekommen wird. Was für ein Preis. Und darauf kann er sich freuen und darauf können wir uns auch freuen. Genauso wie beim Apostel Paulus damals, so ist auch unsere Ausgangslage heute. Unser Leib ist ein Leib der Niedrigkeit. Und wir sind wie Ausländer hier auf der Erde unterwegs. Die Frage hatte ich schon am Eingang gestellt. Was ist denn dein Lebensziel? Worin investierst du Kraft? Deine Kraft, deine Zeit, in Erfolg und Anerkennung? Für die Karriere auf Arbeit, so weit wie möglich, so hoch wie möglich. Oder ganz viel Mitarbeit in der Gemeinde, um Anerkennung zu bekommen. Oder ist dein Lebensziel Glück und Spaß, Hauptsache? Geht es mir gut und das Leben macht mir Spaß? Ja, es geht um mich und Hauptsache, geht es gut? Ich habe Spaß. Oder ist dein Lebensziel finanzielle Sicherheit? Haus, Auto, genug Geld auf dem Konto. Genug, und so habe ich keine Sorgen. Oder dreht sich alles um die Gesundheit? Oder vielleicht dreht sich alles um die Familie? Ja, und es nimmt Gottes Platz in meinem Leben. Das sind so einfach Gedanken, Ideen, aber ich denke, es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken und meine kurze Pause zu machen. Heute Nachmittag sich hinsetzen und sagen, okay, das Ziel wieder neu ausrichten. Weil wir ganz schnell von dem Weg auch abkommen können. Der Apostel beschreibt hier sein Verhalten sehr deutlich. Er strebt wie ein Athlet mit aller Kraft danach, Christus ähnlich zu werden. Er ist völlig konzentriert, auf sein Ziel fokussiert, um diesen Preis der Vollkommenheit zu gewinnen. Jeder Christ wird mit Paulus aufgerufen, diesem Preis mit aller Kraft nachzujagen. Wie sieht das bei dir aus? Strebst du auch nach Heiligkeit und nach diesem Prozess der Heiligung? Wie sehr strengst du dich an? Ein Athlet muss viel und regelmäßig trainieren. Wer den Pokal oder die Goldmedaille bekommen möchte, muss konzentriert sein und sein Bestes geben, sonst hat er keine Chance. Paulus ist ganz ehrlich und wiederholt, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat und hier auf Erden nie erreichen wird. Er wird nie mit seinem geistlichen Zustand zufrieden sein. Es geht immer, immer besser. Jetzt denkst du vielleicht, da ich diesen Preis erst bekommen werden kann, wenn ich bei Jesus bin, kann das nicht ein bisschen entmutigend sein? Lohnt sich das Ganze überhaupt? Ja, zu wissen, dass wir diese Christusähnlichkeit, nach der wir streben, hier auf Erden nicht erreichen werden? Lohnt sich der ganze Aufwand? Lohnt sich die Mühe? Überhaupt? Soll ich nicht eher mein eigenes Glück hier suchen und nach dem streben, was mir einfach Spaß macht? Ganz im Gegenteil. Die Bekehrung, wenn du Jesus in deinem Herzen angenommen hast, ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang der persönlichen Beziehung zu Gott, wo es darum geht, ihn immer besser kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Und gerade weil Jesus Christus für mich, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, und mich so unendlich liebt. Deshalb möchte ich ihm folgen und mich Schritt für Schritt von ihm verändern lassen. Und das ist der nächste wichtige Stichpunkt auch. Mich von ihm verändern lassen. Ja, ich kann mich so sehr anstrengen, wie ich will, aber am Ende kann ich mich aus eigener Kraft nicht verändern. Ja, das ist Gottes Wirken in mir, das mich zum Ziel bringt und zum Ziel führen wird. Ja. Um sich nicht entmutigen zu lassen und frustriert aufzugeben, könnte es auch passieren, dass ich so frustriert bin, dann sage ich, ich höre auf. Verrät uns der Apostel Paulus seine Strategie. Das Wichtigste ist, immer wieder nach vorne zu schauen, zum Ziel zu schauen. Wie ein Sprinter, der die Ziellinie nicht aus dem Blick verliert. Am Ziel ist Christus. Und um ihm ähnlicher zu werden, muss ich seine Nähe suchen und Zeit mit ihm verbringen. Das wird mich verändern. Seine Nähe suchen und Zeit mit ihm verbringen. Alles, was Paulus Gewinn war, tugendhafte Werke und gute Leistungen, das hatten wir im ersten Teil des Kapitel 3 auch gelesen, hat er um Christi willen für Verlust gehalten. Er hatte die besten Abschlüsse, er hatte eine gute Ausbildung, eine gute Herkunft. Alles das hat er für Verlust gehalten, damit er Christus gewinnt. Damit er Christus gewinnt. Im Vers 8 lesen wir das. Ja, und wohin soll ihn dieses Ziel führen? Was ist die Richtung? Das lesen wir im Vers 14, zu dem Kampfpreis nach oben. Und was ist oben? In die Herrlichkeit Gottes. Es handelt sich hier um den Siegespreis für den Glaubenskampf. Das heißt, der Lohn für die Bemühung der Gläubigen, welchen sie am Richterstuhl Christi empfangen werden. Gott möchte zu dir sagen, ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist mein. Ich lade dich zum Heil ein, zum ewigen Leben, mit mir in der Herrlichkeit. Das wird deine Belohnung sein, dafür, dass du dich für mich entschieden hast. So kann Paulus an seinen treuen Mitarbeiter Timotheus schreiben. Ich möchte euch kurz einen Vers vorlesen. Im 1. Timotheus 6, Vers 12 können wir nachlesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und so ähnlich schreibt er auch an die Thessalonicher im 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 2, Vers 14, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Wer Gottes Ruf folgt und somit den guten Kampf des Glaubens kämpft, den erwartet als Siegespreis das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. In Vers 15 unserem dritten Kapitel im Philipperbrief appelliert dann der Apostel zur Einheit, dass alle die gleiche Richtung im Blick haben sollen und sich ganz auf dieses Ziel auch ausrichten lassen. Ja, und wer anderer Meinung ist, dass es nicht wert ist, nach Christus Ähnlichkeit zu trachten, den überlässt er einfach in Gottes Hand. Es ist nicht wert, sich darüber zu streiten, sondern das sagt er, ne? Kapitel Vers 15, da können wir lesen, wer anderer Meinung ist, dann so wird euch Gott aus dies offenbaren. Ja, Paulus schließt diesen ersten Abschnitt mit der Aufforderung, an dem erreichten geistlichen Reifeprozess festzuhalten. Es geht darum, nach derselben Richtschnur zu wandeln und dasselbe zu erstreben. Das Wort halten in Vers 16 bedeutet hier festhalten und darin leben, darin wandeln. Also nicht stehen bleiben, sondern auch damit leben und darin wandeln. Wie Soldaten, die in Reih und Glied marschieren und sich an einem Maßstab orientieren. Paulus meint hier nicht nur das persönliche Glaubensleben, aber auch das Miteinander als Gemeinde. Das gemeinsame geistliche Wachstum, in dem zu große Unterschiede vom Ziel ablenken und schädlich für die Gemeinde sein könnten. Ja, ich komme zum zweiten Punkt. Wir hatten am Anfang von unserem Navi gesprochen. Ja, und das Navi gibt im Auto Anweisungen, wo es lang gehen soll. Du sollst aber natürlich auch aufpassen und dich an die Verkehrsschilder halten. weil es zum Beispiel eine Baustelle gibt, die das Navi nicht kennt. Und dadurch kommst du vielleicht in Schwierigkeiten, um dein Ziel zu erreichen. Und vielleicht fragst du auch einen Einwohner, der dir den Weg erklären kann. Und da sagt er plötzlich, ach, ich muss sowieso dorthin, fahren Sie mir einfach hinterher. Ja, das ist ein schönes Vorbild. Wir lesen uns jetzt die Verse 17 bis 19. Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Erstmal soweit. Ja. Um die Einheit aus dem Vers 16 zu bewahren und zu fördern, gibt es nichts Besseres als gute Vorbilder. Gleich wie Paulus Christus nachfolgt, fordert er die Philipper auf, ihn als Beispiel zu nehmen. Die Philipper konnten sich aber nur an Paulus erinnern, da er nicht mehr anwesend war. Deshalb ermutigt er auch, sich nach denen auszurichten, deren Leben dem Vorbild entspricht, das sie an Paulus, Timotheus und Epaphroditus gesehen haben. Natürlich ist Christus unser größtes und erstes Vorbild. Das sagt Paulus auch, das haben wir am Anfang auch gesehen. Und dennoch sagt hier auch Paulus, seid miteinander meine Nachahmer und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Es ist auch wichtig, dass wir hier auf der Erde gute und sichtbare Vorbilder haben, mit denen wir uns austauschen können. Und die Frage ist, welche Vorbilder im Glauben hast du? Oder hast du überhaupt welche? Und die zweite Frage, bist du für andere auch ein Vorbild? In der aktuellen Sprache werden oft die Begriffe Mentor und Mentee verwendet. Dieses Prinzip wird in vielen Schulungen angewendet. Wie zum Beispiel auch sehr aktuell im Unterwegskurs im CBE in Neuwürschnitz. Dort bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, einige Zeit bei jemandem zu wohnen, der viel Erfahrung im Dienst für den Herrn hat. Sie verbringen viel Zeit mit ihm und dürfen dadurch viel von und an ihm lernen. Und übrigens, das ist auch das Jahresthema vom Christusforum Deutschland, Jünger werden. Da gibt es auch gute Zeitschriften dazu. Dafür braucht man aber auch nicht unbedingt ein spezielles Programm oder eine besondere Ausbildung. Das kann ganz einfach im Alltag geschehen. Gemeinsame Aktivitäten, Gespräche, gemeinsame Dienste und so weiter, wo man miteinander mit Gott unterwegs ist. Deshalb mein Appell an dich, sei für andere ein gutes Vorbild. Wenn du schon fest im Glauben stehst, dann suche dir jemanden Jüngeres, dem du dein Wissen weitergeben kannst und an deinem Schatz an Erfahrungen teilhaben lässt. Investiere in die jüngere Generation. Nimm dir Zeit für sie und sei ihnen ein Wegweiser. Das andere gilt aber auch, nimm dir andere zum Vorbild. Suche dir jemand, von dem du mehr lernen möchtest. Und frag ihn oder frage sie danach. Du wirst viel Segen erfahren. Weiter im Glauben wachsen und dem Ziel der Christusähnlichkeit immer näher kommen. Und das ist auch der Grund, also der Grund für diese Ermahnungen aus den Versen 16 und 17, also den erreichten geistlichen Zustand festzuhalten, darin zu wandeln und gute Vorbilder nachzufolgen. Das alles wird im Vers 18 klar gemacht. Es gibt einen guten Grund, warum wir uns gute Vorbilder suchen sollten, weil es eine Gefahr gibt. Hüte dich vor falschen Vorbildern. Ja, es gibt gute Vorbilder, es gibt auch falsche Vorbilder. Hüte dich vor falschen Vorbildern. Paulus hatte die Philipper schon oft vor Menschen gewarnt, die einen negativen Einfluss auf die Gemeinde hatten. Das können wir Kapitel 1, Vers 15 und 17 lesen, nachlesen. Kapitel 3, Vers 2, da war die Rede auch von Hunde. Und er hatte sicherlich auch vor Ort oft und wiederholt gewarnt. Und dies hatte so tragische Folgen, dass es dem Apostel wehtut und er weinen muss. Diese Männer werden als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet. Und ihr Verhalten wird im nächsten Vers beschrieben. Eins steht aber fest, im Gegensatz zu Paulus streben sie überhaupt nicht nach Christus Ähnlichkeit. Wer waren denn diese Männer? Es könnten Judaisten gewesen sein, die lehrten, die Beschneidung sei heilsnotwendig. Es könnten aber auch heidnische Libertinisten gemeint sein, die jegliches moralische Gesetz ablehnen. Ja, ich mache alles, was ich will. Hauptsache, mir macht es Spaß. Für sie ist das Ende das Nichterlangen des ewigen Lebens. Es sind nur Namenschristen. Von solchen Männern lesen wir auch zum Beispiel im 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, das lese ich euch noch vor. Denn solche sind falsche Aposteln, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Wir lesen auch hier, ihre Priorität ist das gute Essen und das viel Trinken. Also man könnte sagen, vielleicht nur Partys. Und die Sachen, die hier auf Erde einfach Freude geben. Dabei verstoßen sie gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, es sind Erdenbürger. Es sind nur Erdenbürger. Und Paulus mahnt immer wieder davor. Und noch einmal, wie noch im Römer 16, Vers 17 und 18, das müsste ich euch auch vorlesen, Römer 16, 17 bis 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Sie sind auch sogar stolz auf ihr Verhalten, was aber für sie in Wirklichkeit eine Schande ist, also ihr unmoralisches Wandeln. Sie rühmen sich für Dinge, über die man sich eigentlich schämen müsste. Ihr Ziel ist das Irdische, nicht das Himmlische. Sie suchen ihre Freude und ihre Vollkommenheit hier auf der Erde und nicht im Himmel. Quer durch die Medien, das Internet und die sozialen Netzwerke sind diese Wölfe mehr denn je aktiv. Die schnellen Informationskanäle ermöglichen ihnen in besonders kurzer Zeit viele Menschen zu erreichen.
Die Frage hier lautet, welchen Vorbildern gehst du nach? Welchen Vorbildern gehst du nach? Und wer beeinflusst dein Leben? Und ich möchte dich wirklich auch bitten, prüfe es. Es ist wichtig, dass wir darauf achten. Paulus ermahnt immer wieder davor. Und wir sollten es wirklich prüfen und guten Vorbildern nachgehen. Genau. Kommen zum letzten Abschnitt. Unterwegs mit der besten Erwartung. Es ist ja eine logische Sache zu erwarten, dass mein Navi mich zum Ziel bringt. Schließlich wurde es um diesen Ziel oder zu diesem Zweck gebaut. Was ist aber deine aktuelle Erwartung in deinem Leben? Erwartest du vielleicht aktuell nur und endlich, dass Corona vorbei ist? Und dass du vielleicht endlich mal deine Freiheit wieder ausleben darfst? Dreht es sich alles darum, ist es deine größte Erwartung aktuell? Oder vielleicht, dass du wieder gesund wirst? Was Paulus zu unserer Erwartung schreibt, lesen wir nun ab Vers 20 und ich möchte bis zum Kapitel 4, Vers 1 noch lesen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Helligkeit gleich für mich machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Im Gegensatz zu den Feinden des Kreuzes Christi wird hier nochmal klargestellt, warum wir uns nicht so verhalten sollen. Wir sind Himmelsbürger. Und das ist unsere Identität. Deshalb sollten wir nach dem trachten, was himmlisch ist. Vielleicht kennt ihr auch Matthäus 6, 33 auswendig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und von dort kommt unsere Erwartung. Wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus, unseren Retter aus den Himmeln. Ja, und sollten wir dann einfach hier sitzen bleiben und passiv warten? Paulus schreibt im 2. Petrus 3, Vers 14, was unsere Aufgabe ist in dieser Zwischenzeit. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Der Herr kommt als unser Retter aus dem Himmel. Wie hoch ist denn unsere Erwartung danach? Hast du heute Morgen schon daran gedacht, dass es vielleicht sein könnte, dass er wieder zurückkommt? Vielleicht jetzt? Heute? Morgen? Ich denke, das gerät so schnell und für mich auch in Vergessenheit. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, daran zu denken, wie hoch ist denn meine Erwartung? Wie sehr erwarte ich meinen Retter? Und gleichzeitig aber auch, wie sehr befleißige ich mich? Wie sehr befleißigen wir uns, unbefleckt und tadellos befunden zu werden? Im 1. Korinther 15, Vers 58 lesen wir noch, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Was für eine Ermutigung. Also das mit hier sitzen bleiben und passiv warten ist nichts. Ja? Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe und wir haben auch diese Verheißung dass unsere Mühe nicht vergeblich sein wird. Ja, denn bei seiner Wiederkunft werden dann alle, die an ihn geglaubt haben, in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt. Ja, unser Leib der Niedrigkeit aus Fleisch und Blut, vergänglich, mit Schmerzen, Krankheiten, unvollkommen, der älter wird und sterblich ist, der uns Mühe macht, der wird verwandelt werden in einem Leib der Herrlichkeit, unvergänglich, unsterblich, rein, dem Bild des Sohnes gleichförmig, also dieselbe Gestalt, mit weißen Kleidern gekleidet. Und es werden keine Tränen, kein Tod, kein Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, der die Erde und die Menschen erschaffen hat, der Gewalt über Leben und Tod besitzt, hat auch diese Kraft. Er hat auch die Kraft, uns zu verwandeln, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Glaubst du das? Weil der Herr kommen wird, sollen die Philipper keinen falschen Vorbildern folgen, sondern dem Herrn treu bleiben und in diesem Zustand aushalten und durchstehen. Das dafür verwendete griechische Wort im Kapitel 4, Vers 1, wo wir dann lesen, seid fest im Herrn. Seid fest im Herrn. Im Griechisch, im Urtext, ist interessant nachzulesen, das Wort ist Steko. Es steht für einen Zustand, der als andauernd gilt. Ja, das soll halten, feststehen und dauern. Wie ein solides Konstrukt aus verschiedenen Bauteilen. Ja, sehr interessant. Die Philipper liegen ihm sehr am Herzen und er sehnt sich danach, sie wiederzusehen. Sie sind seine Freude und sein Siegeskranz. Seine Freunde, das können wir durch den ganzen Brief lesen. Ja, er erwähnt immer wieder viele Gründe, warum die Philipper ihn erfreuen. Ihre Gebete, ihr Wandeln, ihr Wachstum im Glauben, ihre Unterstützung, ihre Gaben. Es gibt viele Gründe, warum die Philipper seine Freude sind. Sie sind aber auch sein Siegeskranz. Einerseits sind sie lebendige Früchte seiner Arbeit für Christus, über die er sich erfreuen kann. Und andererseits werden sie teils seiner himmlischen Belohnung für seine Mühe und seinen Dienst als treue Diener Gottes sein. Wie schön, wenn wir auch die Früchte unserer Arbeit hier auf Erde sehen können. Was für eine Freude und eine Belohnung und auch eine Ermutigung. Und immer wieder ein Grund, unserem Herrn zu danken und ihn zu loben. Andere Früchte sind uns jetzt verborgen und wir werden sie im Himmel sehen. Sie werden uns im Himmel offenbart sein. Zum Schluss möchte ich noch auf drei Ebenen der Berufung Gottes eingehen, die wir in unserem Text wiederfinden können, als Art auch Zusammenfassung. Die erste Ebene der Berufung Gottes, das ist die Berufung in die Beziehung. Berufung, das hatten wir auch heute Morgen am Anfang gesehen, Berufung ist Gottes Ruf in die Beziehung zu ihm. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben und sucht die Begegnung mit dir. Wie die Wurzeln eines Baumes, so geht auch aus dieser neuen Beziehung die Grundlage für das weitere Leben hervor. Paulus hat diesen Ruf auf dem Weg nach Damaskus deutlich erlebt, so dass er schreiben kann, dass er von Christus Jesus ergriffen ist. Gleichzeitig gibt ihm dieser Ruf Gottes die Kraft für sein Wandeln auf Erde. Was ist deine Lebenskraft? Aus wem heraus tust du, was du tust? Wer Gottes Ruf in die Beziehung zu ihm angenommen hat, steht in Beziehung mit dem großen, allmächtigen Gott des Himmels und der Erde, dem alle Dinge unterworfen sind. Was für ein Vorrecht. Wir können als zweite Ebene die Berufung zum neuen Sein sehen. Berufung ist dann auch Gottes Ruf zu unserem neuen Sein. Wir können nachlesen im 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aus den Wurzeln entsteht ein Baum. Ein Bild für unsere neue Kreatur und unsere neue Identität in ihm. Als wer sollst du tun, was du tust? Was ist denn deine Identität? Wessen Bürger bist du? Wir sind Kinder Gottes. Dadurch haben wir einen neuen Pass bekommen und können uns Himmelsbürger nennen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmel, haben wir heute gelesen. Und die dritte Ebene ist dann die Berufung zu Werken. Berufung ist noch Gottes Ruf zu vorbereiteten Werken. Im Epheser 2, Vers 10, auch der bekannte Vers, den muss ich noch kurz vorlesen. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesu geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Aus dem Baum kommt dann die Frucht. Ein Bild für die Werke, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Und wir sollen in ihnen wandeln und sie tun, indem wir dem Ziel nachjagen und nach vorne schauen. Ja, das haben wir auch heute Morgen gelesen. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich schaue nach vorne. In dem Bewusstsein der eigenen Schwachheit. Aber mit seinem Zuspruch und mit seiner Hilfe. Aus eigener Kraft kann ich mich nicht verändern. Aber er kann mich verändern. Gottes Kraft kann mich verändern. Wir sind von Gott berufen worden, als Himmelsbürger auf der Erde unterwegs zu sein. Lass uns das richtige Ziel im Blick haben. Christus. Lass uns den richtigen Vorbildern nachahmen und das auch immer wieder prüfen. Und lass uns feststehen im Herrn, in der Erwartung seiner Wiederkunft. Amen.